Klartext bis zum Höhepunkt mit Sexologisch, dem Podcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Mein Name ist Magdalena und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Offen, ehrlich, knallhart und trotzdem mit ganz viel Gefühl.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sexologisch. Heute habe ich wieder eine ganz, ganz besonders tolle Frau bei mir, nämlich die Michaela. Hallo Michaela.
Hallo Magdalena.
Schön, dass ich heute da sein darf oder dass du dir die Zeit nimmst, mit mir sozusagen ein bisschen über ein ganz wichtiges und ganz spannendes Thema zu sprechen, nämlich Endometriose. Möchtest du dich vielleicht einfach mal kurz ein bisschen vorstellen?
Ja, gerne. Also ich bin die Michaela, bin 32. Habe seit 2015 die Diagnose Endometriose bestätigt, habe seit 10 Jahren, seitdem ich meine Regel und Menstruation habe, immer Beschwerden gehabt bei der Regel selber. Habe mich dann durchgefrettet sozusagen von einem Arzt zum nächsten, Pille, ja, nein, mehrere verschiedene probiert, bis ich dann immer wieder Zysten gekriegt habe. Und dann hat meine Gynäkologin gesagt, so, da müssen wir jetzt auf den Grund gehen, da schauen wir nach. Laparoskopie gehabt und ja, bam, Diagnose Endometriose.
Wow, aber es hat sozusagen auch gedauert, bis du die Diagnose dann hattest, oder?
Genau. Also es waren, wie gesagt, ich meine, ich war sehr früh dran mit 10 Jahren und mit 26 habe ich die Diagnose gekriegt. Und von dem her ist das schon eine lange Zeit.
16 Jahre, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Krass. Ja, du hast gesagt, du hattest immer schon Beschwerden. Wie haben denn die Beschwerden ausgesehen?
Ja, das Typische, was halt ist, sind Regelbeschwerden. Das heißt, Krämpfe vor der Regel selber schon 2-3 Tage, aber auch während der Regel. Ich habe es Gott sei Dank nie recht lange gehabt und habe es ja jetzt nie recht lange. Aber das waren halt so der Hauptfaktor. Dann ist halt über die Zeit dazu gekommen, Übelkeit, dann immer wieder Durchfall, während ich meine Tage oder vorher gehabt habe. Wirklich sämtliche Begleitsymptome von Rückenschmerzen, extreme Müdigkeit, Energielosigkeit, also wirklich so dieses, nicht, ich habe jetzt zwar geschlafen in der Nacht müde, sondern ich bin erschöpft müde. Und es war so die ganze Bandbreite sozusagen dabei.
Klingt super, super anstrengend im Alltag, oder?
Ja, nur dazu, ich war 10. Bei mir war das noch nicht so, dass man da wirklich drüber gesprochen hat. Ich weiß nur, ja, ich habe schon gewusst, das sind jetzt die Tage und das ist okay, dass ich das jetzt habe und ich habe mich nicht gefürchtet. Aber ich bin halt zu meiner Schwester gegangen und gesagt, was tue ich denn jetzt? Und in der Schule, also bei mir war es halt so, dass meine Mama gesagt hat, ja, die Aufklärung passiert in der Schule. Ja, wir haben das in der 4. Klasse Hauptschule gemacht. Ich war damals in der 1. und in der 4. Klasse haben wir mich ziemlich verarscht gefühlt, bis sie dann angefangen haben, ja, ihr werdet dann eure Tage bekommen und so funktioniert das dann. Und ich habe mir gedacht, ist das jetzt euer Ernst?
Oje, bin schon lang mittendrin, viel zu spät. Gott.
Und dann Regelschmerzen sind normal, Standardaussage. Also auch von der Schule, also das ist normal, das gehört so vom Gynäkologen genauso, ja, das ist normal. Und so kämpft man sich halt durch mit Schmerzmitteln und mal mehr, mal weniger.
Und erst dann sozusagen mit 26 Jahren hattest du dann eine Gynäkologin, die gesagt hat, ich schaue mir das genauer an. Das ist eben nicht normal, sondern wir schauen nochmal drüber und dann die Diagnose Endometriose bekommen. Was ist denn Endometriose jetzt genau?
Endometriose ist quasi eine gebärmutterähnliche Schleimhaut, verbreitet sich quasi im Körper. Meistens ist es im Bauchraum, bleibt im Bauchraum, aber es kann sich natürlich auch in seltenen Fällen auf Leber, Lunge und so weiter schlagen, also dort ansetzen sozusagen. Dort, wo die Schleimhaut ist und nicht hingehört, verursacht sie natürlich Entzündungen. Der Körper kämpft gegen diese Entzündungen. Das verursacht dann natürlich auch Verwachsungen, das heißt, es gibt Fälle, da ist der ganze Bauch miteinander verwachsen. Das heißt, sämtliche Organe Muskulatur, Sehnen und so weiter, was halt da so alles drinnen ist, ist miteinander verwachsen.
Und sorgt dann natürlich nochmal für mehr Schmerzen.
Oder? Mehr Beschwerden, mehr Schmerzen, weil das eine wirkt aufs andere. Und man hat natürlich auch dann Blutungen dort, wo die Herde sind. Das heißt, wenn die jetzt, sage ich mal, am Bauchfell ist, dann hat man am Bauchfell eine Blutung. Und der Körper ist im ganzen Monat im Prinzip damit beschäftigt, dass er gegen diese Herde kämpft. Und wenn du diese Blutung hast, die ist natürlich dann absorbiert und klarkommt damit. Ja, und so ist es im Prinzip eine Krankheit, die was ziemlich fies ist. Und es ist so, dass jede Betroffene, also bei jeder Frau, kann sich das anders darstellen. Das heißt, es ist nicht so, wenn es bei der einen so ist, ist es bei der anderen auch so, sondern wenn ich jetzt extrem betroffen bin, kann ich ganz wenig bis keine Beschwerden haben, weil es halt gerade nirgends dort sitzt, wo sie Beschwerden verursacht. Mhm. Und ich kann ganz wenig betroffen sein, einen kleinen Herd haben und kann ganz schlimme Schmerzen haben und Beschwerden haben, wenn die auf der falschen, wenn die auf der unter Anführungsstrichen falschen Stelle sitzt.
Okay. Aber das heißt, Menschen mit Uterus sozusagen, die Gebärmutter ist sozusagen der Grund dann auch. Weil Endometrium wird ja grundsätzlich aufgebaut, du hast gesagt, das ist Gebärmutterschleimhaut ähnlich.
Genau.
Nicht gleich, sondern ähnlich. Aber ich habe halt gelesen, dass dieser Vorgang sozusagen jedes Mal wieder, wenn die Periode kommt, bei allen Herden, also nicht nur in der Gebärmutter, sondern überall anders, wo halt die Endometriose dann sitzt, genauso funktioniert und Blutungen auslöst,
genau,
oder auch Krämpfe oder andere Beschwerden.
Genau.
Da ist das. Puh. Das klingt ganz schön anstrengend und super, super schmerzhaft. Und ich muss ehrlich sagen, wenn es so lange dauert, bis es diagnostiziert wird, es wird auch nicht viel drüber gesprochen, weil ich selber erst, nachdem ich viel in Kontakt eben mit euch auch gestanden bin, drüber geredet habe im Bekanntenkreis und drauf gekommen bin, dass echt viele Endometriose haben. Nämlich wirklich viele. Also ich war schockiert, weil ich das selber nicht wusste und weil die nie darüber gesprochen haben. Ist Endometriose eigentlich auch irgendwann heilbar? Also heilbar unter Anführungszeichen, wie...
Also zum jetzigen Zeitpunkt ist Endometriose nicht heilbar. Es ist so, wenn operiert wird, können Teile entfernt werden, also Herde entfernt werden oder betroffene Stellen, wo es nicht mehr rettbar ist sozusagen, kann das entfernt werden, aber es ist nicht heilbar. Das heißt, auch sollte es in den Fällen sein, wo alles entfernt wird, bedeutet das nicht, dass das nicht wiederkommt.
Puh. Das heißt, auch wenn sich Betroffene einer großen Operation unterziehen, wo sozusagen dann diese Herde entfernt werden kann, habe ich nie die Garantie, dass es nicht wieder zurückkommt.
Genau so ist es.
Ich habe auch gelesen, dass es da auch wenig Forschung gibt oder erst jetzt irgendwie Forschung viel in Gang kommt und sich die Ärzte und Ärztinnen dann noch gar nicht so klar sind über alle Punkte. Stimmt das?
Genau, es ist so, dass prinzipiell diese... Ich nenne es jetzt mal Bewegung, Endometriose von Ärzten und so weiter, hat sich sehr wohl vor einigen Jahren natürlich schon in Bewegung gesetzt, aber nachdem einfach immer wenig Ärzte davon gewusst haben oder sich auskennen haben, sind wenig Frauen diagnostiziert worden. Ich, das ist meine persönliche Theorie, ist halt, jetzt gibt es Internet, jede Frau kann sich selber mal schlau machen. Es passiert ganz oft, dass mir Leute erzählen, ja, sie sind übers Internet draufgekommen, weil sie irgendwo gelesen haben, das sind die Symptome und es hat die Frau hat dieselben Symptome oder die Freundin, die beste Freundin, der und der oder man kommt selber drauf, man hat es da gelesen. Und ich glaube, deswegen ist halt einfach auch, da mehr diagnostiziert werden, kommen sie auch drauf, dass sie mehr forschen müssen.
Mhm.
Einfach der Bedarf und auch die Beschwerden dahingehend immer mehr werden oder größer werden und einfach auch sich das alles, Gott sei Dank, muss man sagen, ändert. Und auch viele Ärzte bemerken, dass da ganz viel Bedarf da ist. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist so, das ist mein letzter Stand der Informationen, dass auf die Unis nicht unterrichtet wird. Es ist ein Wahlvortrag sozusagen.
Okay.
Also sie müssen sie wirklich in einer, wenn sie fertig sind, Freizeit quasi damit beschäftigen.
Freiwillig damit beschäftigen wollen, war krass. Vor allem, wenn man dann die Zahlen sieht, wie viele betroffen sind. Hast du dazu wirklich Zahlen für mich? Also wie viele sind also denn betroffen?
10-15% aller Frauen im gebärfähigen Alter. Das heißt, man kann ungefähr sagen, jeder kennt eine Frau, mindestens eine. Mhm. Auch wenn sie es vielleicht selber nicht weiß.
Mhm. Also nicht bei allen diagnostiziert, aber trotzdem mit denselben Beschwerden. Oder halt Beschwerden, wie du vorhin schon gesagt hast, unterschiedlich.
Genau. Und wie du eben gesagt hast, viel sprechen nicht drüber. Es gibt so Generationen, die sprechen nicht einmal mit dem Gynäkologen drüber. Somit ist die Dunkelziffer immens.
Mhm. Warum eigentlich? Weil sich ganz viele sowieso für ihren Körper schämen oder das Thema Sexualität schämen. Und wenn es dann, also ich habe schon diese Sätze immer im Ohr, ja, Regelschmerzen sind ganz normal. Das habe ich damals schon gehört. Und auch, stell dich nicht so an, sei nicht so zimperlich, das kann doch gar nicht so schlimm sein. Hört ihr das auch oft, also erzählt ihr das Betroffene auch oft, dass sie deswegen lange nichts gesagt haben?
Genau, also wie ich schon gesagt habe, ist bei mir auch nicht drüber gesprochen worden. Und ich habe selber durch Eigenrecherche auch, bin ich halt von einem zum nächsten und habe gesagt, ja, ich glaube nicht, dass das normal ist, und bin halt von einem zum nächsten Arzt gegangen und habe das selber im Prinzip eingefordert, dass da recherchiert wird, dass sie mal auf den Grund gehen. Und ich glaube, dass das eben genau diese Aussagen ganz viel dazu beitragen, dass bei vielen auch die Diagnose zu spät erfolgt. Weil viele einfach das nicht so ansprechen, weil wieso, es ist ja normal.
Mhm.
Ich kriege das ja schon von vielleicht der Mama gesagt, vielleicht der Tante, vielleicht der Oma, weil gerade unsere Generation an Omas, die spricht überhaupt nicht über diese Themen.
Oder sehr, sehr wenig oder sehr, sehr selten. Also Ausnahmen besteht in der Regel.
Natürlich, aber es ist, sie werden ganz oft, also Betroffene werden ganz oft so abgestempelt. Zimperlise, Holzhose, Mimose.
Mhm. Was natürlich super unfair ist, gerade weil mir auch jemand erzählt hat, dass die Schmerzen so stark sein können, dass manche sogar ohnmächtig werden, also weil es der Körper nicht mehr aushält, weil es so krass ist. Und dann zu jemandem zu sagen, Zimperlise ist doch ziemlich unangebracht. Aber du hast gesagt, es ist nicht heilbar. Was hilft Betroffenen denn?
Also, das ist auch genauso schwierig zu beantworten, wie wirkt es sich bei jeder aus. Weil so unterschiedlich, wie es bei jeder ist und sich auswirkt, ist auch die Therapie. Die Nummer 1 Therapie ist immer nur die Pille. Also sie sind leider noch nicht so weit, dass sie sagen können, sie können dazu eine Alternative bieten. Es wird erschreckenderweise nach wie vor ganz oft empfohlen, krieg ein Kind. Weil es halt einfach die Theorie gibt, dass es dann besser ist. Und wir haben immer wieder Fälle, wo sie es zu 17-jährigen Mädchen sagen. Oder 16 oder 20, die was mitten im Studium sind oder sonstiges. Und das ist natürlich, muss man in dem Alter hören, ganz bestimmt.
Also so ein Tipp von Ärzten ist dann doch, puh.
Und das ist halt natürlich, jetzt hat man eh schon die Diagnose und oftmals ist man ja dankbar, man hat endlich eine Diagnose, weil das ist dann das Nächste. Viele sagen dann, ja, die haben gesagt, das ist psychisch. Die Ärzte, die Freunde, die Familie, das ist nur psychisch. Und dann haben sie endlich schwarz auf weiß eine Diagnose. Also von einem, es hat sowohl was Gutes als auch Schlechtes natürlich, muss man auch sagen. Also die meisten sind dann trotzdem einfach froh, sie wissen jetzt, woher es kommt. Also wie dieses große Unbekannte. Und dann kann man auch gezielter, glaube ich, dran gehen, weil es gibt so, ganz wichtig ist oft die Entspannung, weil natürlich das eine Anspannung im Körper oft ist, weil wenn was verkrampft, natürlich, das spannt sich alles an und man will ja gar nicht mehr loslassen, wenn man Angst hat, dass das dann wiederkommt und so weiter. Mhm. Also ganz oft ist die Entspannung da, sagen ganz viele, dass einer das Yoga hilft. Ich persönlich schwöre auf Physiotherapie, einfach diese Mobilisation, das Dehnen und so weiter. Das schafft man selber einfach auch nicht. Ernährung ist immer ein wichtiges Thema, egal um was es geht. Oder generell körperliche Betätigung, sei es Spazierengehen, sei es sonstiges. Und das ist halt einfach immer, das sind so kleine Teilbereiche. Man muss einfach lernen, meiner Meinung nach, dass man ganz gut auf sich selber aufpasst. Man muss rechtzeitig die Grenzen ziehen. Man muss lernen, wie sein Körper funktioniert. Was sind die Triggerpunkte? Was verschlechtern die Schmerzen? Was lösen Schmerzen aus? Und wie kann ich dagegen wirken? Mhm.
Und das ist ja, glaube ich, auch eine Kunst. Also darauf zu achten, wie geht es mir jetzt gerade, was brauche ich, Grenzen setzen, ziehen. Würde ich ja sagen, das ist für alle Menschen oft schon schwierig oder ein lebenslanger Lernprozess. Aber da nochmal wichtiger dann, weil man es halt direkt dann auch wieder merkt, oder? Wenn man nicht darauf achtet, sind wahrscheinlich die Schmerzen dann auch oft wieder größer und...
Es ist einfach, Schmerzen sind der große, dieses große Monsterberg. Aber es sind so viele Sachen, was nur dazu ist einfach. Du hast so viele Nebenerscheinungen. Das heißt wirklich angefangen von starken Kopfschmerzen bis diese unendliche Erschöpfung, Müdigkeit, Durchfall, Verstopfung auf der anderen Seite, Krämpfe, dann ganz oft das Symptom ist einfach dieser berühmte Endobelly, dieser Blähbauch. Mhm, mh. Und das ist natürlich ganz toll für Frauen, die einen Kinderwunsch haben, und Endometriose wirkt sich leider auch auf den Kinderwunsch aus. Und dann haben die regelmäßig einen Blähbauch und vielleicht weiß die Umgebung, sie wollen ein Kind. Und dann werden sie dann regelmäßig gratuliert zur Schwangerschaft. Oder die Umgebung weiß nicht und man wird angesprochen drauf, das ist ganz, ganz oft der Fall. Mhm. Das sind wie Schläge ins Gesicht.
Weil man es nicht verstecken kann.
Weil du es nicht verstecken kannst. Es ist halt auch so, das kennt, ich bin mir sicher, das kennen ein Großteil der Frauen, jetzt seid ihr eh schon so lange beisammen, oder der biologische Uhr tickt schon, wann kriegt ihr denn endlich ein Kind? Mhm. Ja. Was soll man denn denen antworten, wenn man Endometriose hat?
Also ich denke mir immer, eigentlich steht es niemandem zu, diese Frage zu stellen, weil entweder ich will keine Kinder und das ist genauso in Ordnung, oder ich will vielleicht Kinder und versuche es schon ganz, ganz lange und dann ist es wie ein Schlag ins Gesicht. Jetzt unabhängig, ob ich Endometriose habe oder nicht, beziehungsweise ist es dann noch blöder, wenn ich mich eh schon so durchkämpfe und mir so sehr ein Kind wünsche und dann kommt noch jemand und fragt, wann ist es denn soweit? Als würde man nicht, die Frage finde ich sowieso niemals angebracht, muss ich ehrlich sagen, weil ich denke, die Leute, die ich mag, die das wissen sollen, die erfahren es eh zuerst und alle anderen geht es schlicht und ergreifend nichts an.
Das ist so ziemlich treffend, ja.
Genau, aber ganz viele meinen das ja nur gut und ankommen tut es dann doch ganz oft anders. Was mich noch interessieren würde auch, du engagierst dich ja auch in der Endometriosenvereinigung Austria, also in der EVA. Möchtest du da ein bisschen was erzählen? Was ist denn die EVA?
Die EVA ist ein Selbsthilfeverein. Wie jede Endometriose-Patientin schnell einmal lernen muss oder verstehen muss, wir müssen uns ganz viel selbst helfen. Wie ich schon erzählt habe, ich bin auch durch Eigenrecherche und Eigeneinsatz zur Diagnose gekommen und das zieht sich aber durch. Im besten Fall ist eine Endometriose-Patientin, es gibt doch etliche, die nach einer Operation beschwerdefrei sind, sozusagen, die was diese Unterstützung und die was keine weitere Bedarf mehr haben, dass sie Unterstützung kriegen und dass sie umsorgt werden, sozusagen. Bei vielen ist aber das nicht der Fall. Das heißt, die Beschwerden in welcher Art und Weise auch immer bleiben bestehen. Der Grund dieser Gründung vom Verein ist einfach, dass es damals, 2002, das nicht gegeben hat. Da warst du auf dich alleine gestellt. Mhm. Und die Eva hat sich zum Ziel gemacht, die Endometriose einfach bekannter zu machen, Informationen weiterzugeben, dann die Patientinnen und Betroffenen einfach so gut wie es geht zu unterstützen. Und auch die Ärzte zu unterstützen, wie sie mit einer Endometriose-Patientin bestmöglich umgehen, was eine Endometriose-Patientin braucht. Weil es einfach so ist, die haben sie ja nicht. Die können das nur an dem, was eine Erfahrung sagt oder was die Patientin erzählt, können sie Rückschlüsse für ziehen, wie das dann für eine Patientin ist. Und wir unterstützen es halt da dabei, wann Bedarf besteht, was braucht eine Endometriose-Patientin. Und das machen wir im Prinzip so ganz grob gesagt. Mhm.
Ich habe ja auch, das fand ich auch ganz spannend, habe ich mir auch runtergeladen, euren Gesprächsleitfaden für Ärzte und Ärztinnen, wenn es um Endometriose geht. Das fand ich sehr spannend. Das heißt, ihr stellt da eigentlich auch hochwertiges Material kostenlos zur Verfügung, um Veränderungen zu bewirken, oder? Ist das das große Ziel?
Genau. Einfach Bewusstsein überhaupt zu erzielen und eine Akzeptanz für die Patientinnen. Mhm. Weil eine Endometriose-Patientin wird nie funktionieren. Weil es ist ganz oft so, wenn man mal müde ist, ein ganz gesunder Mensch, der kann funktionieren. Eine Endometriose-Patientin kann zu 90% nicht funktionieren, wenn es ihr nicht gut geht. Und wir sind im Prinzip, oder unser Ziel ist es, dass wir die Endometriose-Patientin so gut wie es geht unterstützen, dass sie einfach weiß, sie ist nicht allein, weil ganz oft fühlt man sie so. Ich habe die Diagnose gekriegt und dann habe ich gesagt zu meinem Arzt, was tue ich jetzt, was heißt das jetzt? Ja, gehen Sie mal in ein paar Wochen zur Kontrolle zum Gynäkologen. Und dann? Ja, das besprechen Sie mit dem Gynäkologen. Und meine Gynäkologin hat klar gesagt, ich kenne mich nicht aus. Wir schauen jetzt einmal, sie hat sie eingelesen, hat mich bestmöglich beraten. Aber ja, aber die Beschwerden nach der OP waren bei mir zum Beispiel sogar noch stärker. Ich bin auch fast zweimal umgefallen in der Arbeit, weil ich es so unerwartet dann auf einmal gekriegt habe. Und wie gesagt, man muss dann halt so viel zu sich selber stehen, dass man halt dann etwas ausprobiert, was hilft mir denn. Mhm. Aber es ist ganz schwierig, das alleine herauszufinden, weil woher denn?
Ja, und vor allem, glaube ich, kommt dann auch irgendwann das Gefühl der Hilflosigkeit, wenn man sogar zu einem Facharzt geht und dann noch die Antwort kommt, ich kenne mich leider selber nicht aus. Ich glaube, da braucht schon ganz, ganz viel Mut zu sagen, okay, ich nehme das jetzt selber in die Hand und okay, ich versuche jetzt wirklich verschiedene Dinge. Und das heißt, bei der Eva gibt es ja auch so Vernetzungstreffen, oder? Und da tauscht ihr euch vermutlich auch aus, hey, was hat dir geholfen, was hilft mir, du kannst ja mal das ausprobieren oder was wollt ihr noch wissen? Und was ich auch gehört habe, ist, dass sich bei euch ja auch ganz frisch diagnostizierte, unter Anführungszeichen, Menschen melden können, die gerade erst erfahren haben, dass sie Endometriose eben haben.
Genau. Also die Treffen hat es ursprünglich nur in Wien gegeben und ich bin ja in Oberösterreich. Mhm. Und ich habe dann gesagt, okay, ich versuche das jetzt einfach und schaue mal, ob es angenommen wird und gründe eine Selbsthilfegruppe in Oberösterreich mit Unterstützung der Eva. Damals war ich noch nicht im Vorstand und so aktiv und das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Ich habe sehr viel selber wieder mehr gelernt. Ich habe mich nicht mehr hilflos gefühlt, wie du sagst. Genau das ist das treffende Wort. Weil du hast Schmerzen und es schränkt dich in deinem Leben so ein. Du bist energielos, du kannst so viele Dinge nicht mehr machen oder nicht mehr auf diese Art und Weise machen. Du schaust oft teilweise anderen beim Leben zu. Und wie ich damals dann die Eva gefunden habe, sozusagen, war das für mich einfach ein Segen, weil ich mir gedacht habe oder erfahren habe, ich bin nicht allein. Da gibt es wen, der hat das selber, die wissen genau, ich muss mich nicht rechtfertigen, die wissen ganz genau, was geht, wie es ist. Und habe mir dann gedacht, nach kurzer Zeit, ich will da mehr machen, ich will das auch, ich will nicht, dass andere so geht wie mir. Und habe dann eben wirklich aktiv mit der Eva mitgearbeitet und unterstützt und dann eben diese Selbsthilfegruppe gegründet. Und mein großes Ziel oder Anliegen ist es einfach, dass es andere Patientinnen nicht so geht wie mir. Der lange Leidensweg, die lange Ungewissheit, selber recherchieren zu müssen, nicht wissen, wo man ansetzen muss. Und auch wenn die Freunde so gut versuchen, es zu verstehen, wie es halt geht, aber keiner kann es verstehen, der es nicht selber hat.
Mhm.
Und das ist halt mein großes Anliegen bei diesen Vernetzungstreffen, Rahmen zu schaffen, einen geschützten Rahmen zu schaffen, um sich auszutauschen, mal zu sagen, hey, und ich liebe meinen Mann, ich liebe meinen Freund, ich mag meine Familie, aber die verstehen halt Nüsse, um was es geht, wie es mir geht. Ich habe die und die Probleme, was kann ich machen? Ich habe das und das Thema, können wir darüber reden? Und das wird sehr gut angenommen, also immer mehr. Wenn man möchte, ist das auch ganz anonym. Und ich versuche auch immer wieder Gäste einzuladen. damit man einfach in diesem geschützten Rahmen genau diese Möglichkeit hat, sich Dinge anzuschauen, anzuhören. Weil manchmal ist das finanzielle Mittel auch schon mal ein großes Thema. Und dann auch der Scham.
Mhm.
Und ich versuche halt das so zu lösen, dass ich diese Treffen, also zumindest bei mir in Oberösterreich, so organisiere, dass immer eine Ärztin anwesend ist, um den medizinischen Teil abzuklären. Die verlässt dann nach ungefähr einer Stunde, dass man halt dann nochmal einfach unter sich sprechen kann. Und im besten Fall lade ich dann immer Gäste ein, die irgendein spezielles Thema haben oder eine Therapie anbieten und so weiter, wo dann Fragen gestellt werden können, die was vielleicht einmal was ausprobieren können, wo man gemeinsam einmal schauen kann, könnte mir das gefallen oder nicht, könnte mir das helfen oder nicht. Das ist halt einfach meins. Ich möchte, dass die Endometriose-Patientin sich bestmöglich unterstützt fühlt und aufgehoben fühlt. Wir können keiner die Schmerzen abnehmen, wir können keiner den Weg abnehmen, geh selber zum Spezialisten, du musst selber die und die Therapie machen, aber wir können es da unterstützen, wir können es abholen und begleiten. Und es ist auch so, dass ich auch per E-Mail und im Forum aktiv bin. Also wir haben einen eigenen Forum, wo man sich schriftlich mit mir austauschen kann. Das ist eben auch als anonym gedacht, wenn man das möchte. Wir ganzen Damen aus dem Forum schreiben in diesem, aus dem Vorstand schreiben in diesem Forum.
Mhm.
Das heißt, man hat nicht nur eine Meinung, es können im Mitgliederbereich sich alle austauschen, die sich beteiligen möchte. Und zusätzlich stehen wir auch noch telefonisch und per E-Mail zur Verfügung für Unterstützungen.
Wahnsinn.
Und so weiter.
Aber, und jetzt kommt auch nochmal was Wichtiges, ihr macht das nicht beruflich, also ihr bekommt dann nichts dafür bezahlt, oder?
Genau. Wir machen das in unserer Freizeit. Neben, jede von uns geht arbeiten. Jede von uns hat eine eigene Familie, also teils mit Kindern und teils einfach Partner und Familie. Jede hat ihre eigenen Themen mit ihrer Diagnose. Das machen wir einfach für die anderen, damit es denen besser geht wie uns, damit es denen vor allem nicht so geht wie uns am Anfang.
Wow, also ehrenamtliches Engagement finde ich nach wie vor sehr beeindruckend und vor allem dann in dem Umfang, weil ihr macht Vernetzungstreffen, ihr seid telefonisch erreichbar, ihr seid per Mail erreichbar, ihr schaut im Forum immer wieder, ob Fragen sind, beantwortet diese, also ich weiß, ihr seid euch jetzt auf Social Media recht aktiv. Das heißt, man kann euch überall sehr anonym oder niederschwellig auch folgen, was ja einerseits total super ist, gerade wenn ich die Hemmschwelle zu einer Selbsthilfegruppe zu gehen, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es bei euch Vernetzungstreffen heißt, ist halt bei den meisten Leuten ganz groß, weil wir da alle dieses amerikanische Bild haben von der Selbsthilfegruppe und hallo Björn, was ist dein Problem? Also das klingt jetzt so lächerlich, aber diese große Angst haben ja ganz viele, und wer ist denn da überhaupt und wer geht denn bitte zu einer Selbsthilfegruppe? Dass es aber meistens ganz normale Menschen wie du und ich sind, die an demselben Problem leiden und sich da schön unterstützen können oder Unterstützung holen können, das wird ganz oft nicht gesehen. Genau, was ich auch noch sagen wollte, wir werden die ganzen Links natürlich unten reinhauen. Das heißt, da könnt ihr dann auch draufklicken und euch das anschauen von der Eva. Was mich jetzt noch interessieren würde, was würdest du dir denn jetzt als Betroffene wünschen von der Gesellschaft, von Ärzten, Ärztinnen, von Familie und Freunden? Ja, du darfst dir alles wünschen. Ich stelle die Frage so gerne, weil dann kann man sich wirklich das so richtig groß ausmalen.
Was ich mir wünschen würde, wäre definitiv Aufklärung in der Schule. Also man weiß ja, dass die Mädchen immer früher pubertieren. Und das gehört für mich, also ich war natürlich eine der Ersten damals, aber das gehört für mich, 1. Klasse, Hauptschule oder NMS, gehört das für mich dazu. Und darüber zu sprechen und auch über diese vielleicht unbeliebten Themen. Und dann in weiterer Folge, Gynäkologen müssen wissen, was Endometriose ist. Sie müssen vielleicht nicht spezialisiert sein, das erwarte ich gar nicht, sondern sie müssen wissen, was ist Endometriose, und sie müssen wissen, das und das sind Anzeichen dafür, und dann sie weiterschicken und sagen, geht's bitte zum Spezialisten. Ich wünsche mir, dass von der Familie einfach eine Beschäftigung mit der Diagnose da ist, dass die überhaupt wissen, weil wenn man jetzt gesagt kriegt, ich habe meinen Fuß gebrochen, dann sehe ich das, der hat einen Gips, das ist einfach visuell da. Wenn er sagt, ja, eine Endometriose, das sieht man nicht. Du schaust da nicht krank aus.
Ja, und ganz viele wissen ja auch nicht, was das Wort heißt. Nicht genau. So wie Diabetes, da kann sich jeder was darunter vorstellen.
Dass sie einfach selber recherchieren und einfach so offen sind dafür und dann einfach auch wissen, sie sollten mit der Patientin darüber reden. Wie ist es denn bei dir? Wie wirkt es sich aus? Was brauchst du? Wie können wir als Familie gesamt besser funktionieren, dass du auch nicht untergehst? Ich wünsche mir dasselbe von den Freunden, dass da einfach ganz viel Toleranz ist, wann einmal kurzfristig was abgesagt werden muss, weil Erschöpfung, Müdigkeit, Schmerzen da sind. Und ich wünsche mir einfach generell von der Gesellschaft einfach dieses Tabuthema. Es sollten keine Tabuthemen geben. Überhaupt.
Ja. Vor allem, wenn es um Krankheit geht, weil das sucht man sich ja nicht selber aus, sondern man ist einfach dann betroffen. Und das immer wieder zu erklären, stelle ich mir auch furchtbar mühsam vor. Und darum, wie du gesagt hast, super schön, es wird anfangen in der Schule oder auch in der Familie. Wobei ich da natürlich sage, es kann nicht jeder für alles eben Spezialist oder Spezialistin sein. Das ist ja auch gut so, wenn sich jeder auf was anderes fokussiert. Aber so diese Grundlagen oder mal zu wissen, hey, wenn das so ganz krasse Regelbeschwerden sind, das könnte Endometriose sein. Also das am Schirm zu haben, würde ja eigentlich schon ausreichen, weil wenn ich das dann höre, okay, dann kommt sozusagen sofort, das könnte das sein, und dann kann ich weitervermitteln, und dann muss ich nicht, also wie es bei dir war, 16 Jahre lang auf eine Diagnose warten und 16 Jahre darauf warten, herauszufinden, was ist eigentlich mit meinem Körper los und was kann ich dagegen tun oder wie kann ich meine Beschwerden lindern.
Genau.
Also ich finde, das waren ganz, ganz schöne Wünsche. Und ich glaube, viele davon sind eigentlich ganz gut umsetzbar.
Wir arbeiten dran. Also wir versuchen, das wirklich in die Welt zu tragen.
Sehr cool. Na gut, dann würde ich mich jetzt mal bei dir bedanken für deine Offenheit und für die ganzen Infos. Und ich hoffe, dass jetzt da draußen ein paar Leute mehr wissen, was Endometriose ist. Und da sozusagen auch, wenn ihr eine Freundin oder einen Freund habt oder andere bekannte Verwandte, irgendjemanden im Umkreis, unterstützt sie, hört ihnen zu, und wie gesagt, seid nachsichtig auch, wenn es dann mal bezüglich Schmerzen einfach nicht geht. Genau. Bei allen anderen Krankheiten würde man das ja auch so machen. Vielen, vielen Dank nochmal, und ich wünsche euch eine gute Zeit und bis nächstes Mal. Tschüss!
Tschüss!
Höhepunkt erreicht. Das war die heutige Folge von Sexologisch, deinem Lieblingspodcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Für mehr Infos schau gerne auf meiner Website www.sexologisch.com oder auf Instagram und Facebook unter Sexologisch vorbei. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf nächstes Mal.